Hallo meine lieben ChangemakerInnen, PossibilistInnen und MitträumerInnen. Willkommen beim Podcast Making the Workplace a Better Place. Der Podcast, bei dem ich, Uta, durch Interviews sowie durch Bücher und Studien mit dir meine Traumwelt der Arbeitswelt teile. Das heißt, eine Arbeitswelt, bei der beides miteinander verbunden ist, menschenzentriert und erfolgreich sein. Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Vian Feldhusen. Vian ist eine Powerfrau voller Energie, Mitgefühl, Spiritualität und Lebenserfahrung. Sie ist Vollblutunternehmerin und Visionärin mit Fokus auf Mindfulness und Female Empowerment. In ihrer Rolle als Geschäftsführerin, als Gründerin und Business Angel ihrer Unternehmen Ultra, Boulevard und Vian Ventures vereint sie ihre Stärken und ihr Business Mindset. Bei ihrer Arbeit mit Mitarbeitenden, Kollegen, Kunden und sich selbst interessiert Vian sich nicht nur für das Know-how, sondern vor allem für das Know-why. Wir unterhalten uns über die Freude, die sie mit ihrem Pferd Peach hat, wie sie ihr Großonkel als Unternehmer mit spirituellem Blick geprägt hat, warum sie Business Angel geworden ist und wie sie entscheidet, in welche Unternehmen sie investiert. Mich hat Vian sehr inspiriert und ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Ganz viel Freude damit.
Herzlich willkommen, liebe Vian, zu meinem Podcast. Ich freue mich total, dass wir heute miteinander sprechen dürfen. Und ich hatte, also auch danke nochmal an Henrike, weil die hat den Kontakt zwischen uns beiden hergestellt. Und ich hatte Henrike so ein bisschen erzählt, was ich mache. Und als ich den Begriff Human-Centered Leadership erwähnt habe, kam sie sofort auf deinen Namen und meinte, du musst unbedingt Vian kennenlernen. Deswegen will ich auf jeden Fall erfahren, warum. Und als wir uns dann ausgetauscht haben, fand ich die E-Mail-Kommunikation schon mal so unglaublich warm und habe eine Verbindung gespürt, dass ich mit extrem viel Vorfreude in dieses Gespräch heute reingehe. Und als ich natürlich auch ein bisschen recherchiert habe über dich, wusste ich, was es ist. Denn es ist deine Tiefgründigkeit, dein Sein und dass du das mit dem Business-Kontext verbindest, das hat mich total angesprochen und imponiert, dass ich mich unglaublich freue, heute mit dir nochmal näher zu sprechen, dich kennenzulernen und anderen auch die Möglichkeit gebe, dadurch dich näher kennenzulernen. Und ich würde direkt loslegen wollen, bevor du dann die Zeit hast, nochmal mehr über dich zu erzählen, mit einer kurzen Check-in-Frage. Und zwar, wobei kannst du so richtig abschalten und die Welt um dich herum vergessen?
Liebe Uta, vielen Dank. Ich freue mich auch total auf unseren Austausch heute. Das war mal eine herzliche, gebe ich direkt so zurück. Wobei kann ich so richtig abschalten? Ich bin eine totale Naturliebhaberin. Ich lebe mit meiner Tochter auch außerhalb von Berlin und ich habe mir quasi so mehr oder weniger als Midlife-Crisis Frauen geschenkt, kurz bevor ich 40 geworden bin, ein Pferd geschenkt. So ein weißes Paint Horse. Und wenn ich da bin, wenn ich bei Peach bin, so heißt der, kann ich total abschalten. Da achte ich auf nichts anderes, hat auch damit zu tun, dass Pferde Fluchttiere sind und es super gefährlich ist, wenn du nicht aware bist. Aber da komme ich nach 3-4 Stunden mit Matsch, mit Staub im Haar, irgendwie komplett wie so ein Cowgirl wieder nach Hause und bin einfach nur richtig happy, weil ich den Kopf einfach mal Kopf sein lassen habe und mit dem Herzen komplett und mit dem ganzen Wesen komplett bei der Sache war. Ja, Natur und Reiten auf jeden Fall.
Total schön. Ich muss zugeben, ich bin noch nie geritten. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Mal gucken, vielleicht, ja, genau, vielleicht mache ich das mal. Ja.
Ist eingeladen.
Danke. Dann erzähl uns doch gerne ein bisschen was von dir. Vor allem, was hat dich am meisten geprägt und dich zu dieser Person gemacht, die du heute bist?
Ja, womit fange ich an? Was hat mich am meisten geprägt vielleicht? Und da kann man links und rechts dann auch ein bisschen aufhängen, wer ich bin. Ich bin ja als Migrantenkind aufgewachsen in einem kleinen Vorörtchen von Hannover. Und es gibt so lustige Fotos von mir mit pechschwarzen Haaren, so wie ich eben bin, und im Sommer eben auch sehr, sehr dunkel und schwarzen Augen und dann mitten in der Volkstanzgruppe. Das einzige dunkle Kind inmitten all dieser Vorort, wundervoll, sehr, sehr deutsch jetzt. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, dass ich irgendwie anders bin. Und wir hatten ja vorhin auch schon dieses Thema, unsere Namen, deiner und meiner, beides außergewöhnliche Namen. Ja. Irgendwann spätestens im Schulzeitalter habe ich gemerkt, okay, meinen Namen kann man nicht aussprechen, damals noch via Senji, wenn die Klassen aufgerufen werden. Mhm. Irgendwie bin ich keine Tina Müller oder irgendwas, ja, irgendjemand mit einem einfacheren, echt deutschen Namen. Ja. Das hat mich auf jeden Fall ganz doll geprägt und mich hat ganz doll auch mein Großonkel geprägt in Business-Hinsicht. Das habe ich auch letztes Jahr im April anlässlich seines 90. Geburtstags auch geschrieben, der ein großes, tolles Unternehmen aufgebaut hat und immer absolut nah Menschen war, der auch sehr spirituell war, die Astrologie herangezogen hat. Ansonsten halt ein totaler Businessmann, den du draußen gesehen hast im grauen Anzug. Der hat mich total geprägt und auch noch mehr meine Wahrnehmungsformen geöffnet. Und ganz sicherlich auch, sicherlich auch meine Kindheit natürlich. Also, dass ich da einfach sehr, sehr im Zwiespalt aufgewachsen bin und früh einige Brüche erlebt habe, die aber die wunderschöne japanische Methode, in der man die Brüche mit Gold zusammenfügt, mir einfach geholfen haben zu erkennen, ja, ganz ehrlich, das sind einfach genau die kleinen Marmorierungen, die jeder Mensch von uns hat. Und ich würde sagen, das waren so vermutlich mit meine prägendsten Erlebnisse. Migrantenkind, mein Großonkel und die Brüche meiner Kindheit, die mir eine Weite gegeben haben, für die ich sehr dankbar bin. Ja.
Die Brüche deiner Kindheit, das heißt aber, du hast auch drauf geblickt, kennst sie und hast sie angenommen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du sie jetzt in Dankbarkeit betrachtest.
Absolut. Absolut. Ich meine, ich bin jetzt 40 Jahre alt, bin mit 20 nach Berlin gezogen und meinen 40. Geburtstag letztes Jahr im März, da habe ich auch ganz viel innere Archiv und nochmal Kellerarbeit gemacht und gemerkt, dass jetzt ein halbes Leben schon in absoluter Selbstwirksamkeit hinter mir liegt, nach dem Leben, was eben dann in Abhängigkeit zu Hause stattgefunden hat. Das kennt ja jeder von uns. Und würde jetzt gar nicht sagen, dass ich mich da alleine fühle, aber dieses Gefühl von, ich lehne mich gegen meine selbst kreierten Erfahrungen und Entscheidungen, hat mir doch nochmal einfach einen großen, also viel Wind um die Flügel gepustet. Und ich bin sehr reflektiert und auch in den letzten Zeit viel im Austausch gewesen über meine Innenwelten, über die Historie. Und bin damit Boogie Down, würde ich sagen. Das ist, ich meine, bei jedem von uns, es macht uns einfach mit aus und prägt uns. Und nach der prägenden Phase, glaube ich, ist es dann das, was wir daraus machen. Gehen wir gut damit um, nach vorne gewandt, oder sind wir in der Opferrolle? Und ich denke mal, ich nehme das Leben deswegen auch so als Geschenk, weil ich eben die Erfahrung auch gemacht habe, die ich gemacht habe.
War das ganz klar eine bewusste Entscheidung zu sagen, und ich kreiere und gestalte mein Leben selbst, und das schon mit 20? War dir das so klar?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ich wollte gerade sagen, ja. Und dann jetzt aber als durchtherapierter Mensch, der ich bin seit 20 Jahren, Sachen von Therapie bis Persönlichkeitsbildung, würde ich sagen, naja. Also ich denke mal, mit den Anfang 20ern war es eher die Rebellion. Ich will auf gar keinen Fall so sein. Ich mache jetzt alles mein eigenes Ding, dieses ich lebe total anti-autoritär und ich bin ganz autonom. Das sieht dann nach außen natürlich so aus wie krass. Du gehst einfach weg. Ich habe ja damals mir ein Stipendium gefälscht und gesagt, ich muss nach Berlin. Das heißt, da kann man gar nicht sagen, dass ich total frei war. Das war ja natürlich noch im Gegensatz zu dem, was ich erlebt habe, aber wahrscheinlich ein Schritt in die Freiheit, eben unkonventionellen Weg zu gehen. Also deswegen muss ich gerade so nachdenklich auf deine Frage antworten. Jein, würde ich sagen, auf dem Weg dahin.
Ja.
Ja.
Und du beschreibst dich ja selbst als Unternehmerin. Was genau macht eine Unternehmerin aus oder dich als Unternehmerin aus?
Ja, also ich glaube, eine Unternehmerin für mich macht vor allen Dingen einen Mensch aus, der immer nach Lösungen sucht und der auch Ruhe gibt, bis er oder sie diese Lösung gefunden hat. Mhm. Für mich persönlich gibt es keine Grenzen. Es gibt Grenzen, die ich selbst stecke. Es gibt natürlich Grenzen der Achtsamkeit, aber ich würde niemals, da kommt auch so ein bisschen dieses der anti-autoritäre Teil in mir, der kleine Punk zum Vorschein, ich würde niemals etwas aufgeben, weil jemand sagt, das darf man aber nicht oder das macht man so aber nicht. Da würde ich erst recht auf Forschungsreise gehen und gucken, kann ich dieses bestehende Gesetz vielleicht nochmal neu definieren und zur Wahl stellen. Ich würde es niemals als das Gesetz schlechthin irgendwie dann festschreiben wollen, aber ich würde zumindest noch eine weitere Wahlmöglichkeit erfinden. Ich glaube, das ist das, was für mich auch ein guter Unternehmer ausmacht, einen Forschergeist zu haben, mutig zu sein. Mhm. Ja.
Mhm. Und gerade dieses, also es ist ja Status quo hinterfragen und dann eigene Lösungen zu finden mit dem Mut. Würdest du sagen, das ist etwas, was angeboren ist oder etwas, was man erlernen kann?
Ich glaube, es ist ein sowohl als auch. Es gibt ja ganz viele transgenerationale Eigenschaften, die wir auch noch mitbringen unserer Struktur, wenn man eben auch daran glaubt. Gibt es ja in der Psychologie verschiedenste Ansätze. Ich glaube daran, dass wir schon mit einem gewissen Päckchen an Charakter, an Anlagen und auch einer Aufgabe hier ins Leben kommen. Da wird es aber auch sehr, sehr buddhistisch zum Teil. Und ich glaube, dass man es auch lernen kann. Weil, ich meine, wenn ich in mein Umfeld schaue und mir Unternehmer angucke oder Künstler, die sehr outstanding sind, dann sind das oftmals Menschen, die eben vielleicht nicht so, so komfortabel hatten zu jedem Zeitpunkt, die darauf angewiesen waren, aus Existenzgründen nach Umwegen und Auswegen zu suchen, um ihre eigene Lebendigkeit zu erhalten. Und wer das natürlich von Kindesbein auf gelernt hat, weiß es später auch im Business einzusetzen, kommt da deswegen einfach auch schneller zu anderen Ergebnissen, die dann im Idealfall erfolgreich sind und fühlt sich bestätigt und gründet dann vielleicht sein eigenes Unternehmen oder macht sein eigenes Ding.
Ja. Und für dich war ja schon relativ früh klar, dass du dich auch selbstständig machen möchtest und dich selbstständig gemacht hast. Erzähl uns doch mal genau, wie diese Entscheidung kam, ohne dass du vorher ja jetzt die Erfahrung hattest, wie es ist, in die Selbstständigkeit zu gehen und mit welcher Idee du direkt dann rausgegangen bist.
Also ich meine, im Grunde genommen war ich schon als Kind immer total gespannt darauf, wie funktioniert das, und habe halt früh gejobbt und immer geguckt, wie läuft denn das eigentlich, wie viel Geld verdienen die, wie viele Brötchen. Also tatsächlich, ich habe als Jugendliche in der Bäckerei gejobbt, damit ich mir einfach auch tolle Markenklamotten leisten konnte. Wir waren einfach drei Kids. Das war nicht so einfach drin. Und dann stand ich um 5 Uhr morgens da. Aber mich hat es immer interessiert, wie läuft das denn? Wie kann es sein, dass ich hier irgendwie so und so viele Brötchen für 25 Cent und irgendwie ein Gerstenbrot für was weiß ich verkaufe und das über 7 Jahre und irgendwann 20 und dann kann der Bäckereistubeninhaber mit seinem Lambo durch die Gegend cruisen. Es war wirklich damals so. Also, ich sind auch Champagnerjochen, ja, wo ich mir dachte, ich kann Champagnerjochen durch Bäckereien zu reich werden. das war mir, glaube ich, tatsächlich schon so ein bisschen in die Wiege gelegt. Es hat mich immer interessiert. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Ich fand es immer spannend, Dinge selbst zu basteln. Ich habe damals in der Schule schon meine eigenen Schulzeitungen verkauft oder einen Kühlschrank leer geräubert, weil ich ein Restaurant auf unserer Terrasse hatte mit einem Sandwich-Maker, wo alle gerne mit mir zwölf hingekommen sind. Meine Eltern stinksauer, weil der ganze Kühlschrank leer war. Das hat mir einfach Spaß gemacht. Und als ich dann angefangen habe zu studieren, und gemerkt habe, es läuft hier so und so, es könnte man aber auch so machen. Mhm. Und irgendwie auch relativ schnell zu eigenen Kunden kam, habe ich einfach nach 5 Jahren fest angestellt sein, gesagt, ich habe da richtig Bock drauf. Ich will jetzt einfach mich selbstständig machen. Ich habe zwar nicht viel Geld auf der hohen Kante, ein paar tausend Euro waren es damals, aber ich hole mir jetzt einfach ein Büro und ein Telefon und alles Mögliche und dann probiere ich es einfach. Da war ich 25 und das habe ich nie bereut. Ich habe ja schon ein paar Mal auch erzählt, und wenn ich mit Freunden drüber spreche, im Nachhinein, klar, wünscht man sich immer viel mehr Geld auf der hohen Kante zu haben, irgendeine Sicherheit oder Förderung. Ich war damals noch mit so leichtem Gepäck unterwegs, ohne Kind, mit einer kleinen Wohnung. Da war die Fallhöhe einfach auch gar nicht groß.
Ja. Und was war deine erste Selbstständigkeit?
Das war eine Designagentur. Ich habe halt ganz viel Grafikdesign, Websites und Co. angeboten und das dann in eigene Regie mit freien Mitarbeitern gemacht.
Okay, das waren freie Mitarbeiter, weil ich kann mich daran erinnern, dass ich gelesen hatte, dass du ja dann 2008 dein Unternehmen wieder abwickeln musstest. Mhm. Und da kam mir nämlich automatisch die Frage, gerade weil ich ja weiß, dass dir der Mensch auch am Herzen liegt, wie es denn war, erstmal diese Entscheidung zu fällen und dann aber auch diese Information mit den Mitarbeitern zu teilen und zu sagen, und ich habe jetzt keine weitere Anstellung mehr für dich.
Ja, das war ja auch so. Also meine erste Agentur, die habe ich alleine geführt und hatte freie Mitarbeiter, und dann Ende 2006, 7 und 8 sind wir dann gewachsen, ist noch ein Partner dazu gekommen, mein damaliger Mann. Dann haben wir Leute angestellt, haben wirklich ein großes Büro aufgebaut, richtig professional, richtig toll, Blick auf die Spree, loftig, wie man sich eben so vorstellt. Und dann kam die Finanzkrise 2008. Wir hatten ganz viele Start-up-Kunden damals, so die ersten Start-up-Kunden, die Bubble sind geplatzt. Es gab ganz viel, hey, ihr habt jetzt ja eigentlich einen Auftrag in Höhe von, weiß ich nicht, 150.000 Euro, aber wir bieten euch noch 5.000 Euro als Vergleich, weil wir gehen jetzt hier insolvent und das ist das Einzige, was wir euch noch anbieten können. Und wir hatten vorher halt rekrutiert und das war schon echt heftig. Das war eine krasse Zeit und dieses Abwickeln, mit den einzelnen Menschen sprechen. Ich meine, ich war damals 28. Ich bin super früh, ohne dass ich irgendwo in einem Umfeld, in einem Konzern groß geworden oder man hat mich irgendwie hochentwickelt, habe ich mich da einfach reingestürzt, ohne diese ganzen Skills in Form von Coachings mir angeeignet zu haben. Da bin ich ganz schön ins Wanken geraten damals. Ich war wirklich auch damals echt fertig mit den Nerven. Es war fürchterlich und habe versucht, mit jedem Einzelnen so gut zu sprechen, wie ich es eben konnte. Habe das Ganze auch sehr fair abgewickelt, hoffe und denke ich, und ja, denke ich schon auch, jedem noch das gegeben, was halt geht, und habe den Laden dahinter auch abgeschlossen und nicht insolvent gemeldet, weil ich wusste, das wäre sonst ja auch für mich als Geschäftsführerin ein Problem. Also ganz, ganz ordentlich zugemacht. Ich war ja auch schwanger auch noch zu dem Zeitpunkt, 2008. Mhm. Habe dann 2009 meine Tochter bekommen. Habe bestimmt noch 1-2 Jahre Dinge und Verbindlichkeiten erfüllt, die ich dann peu à peu zurückgezahlt habe. Ich weiß eine Sache, da hat ein Kunde von uns auch im wirklich hochvolumigen Bereich bei einer Druckerei große Broschüren und Sachen drucken lassen. Ist einfach verschwunden. Mhm. Von heute auf morgen war das Schild erschraubt, irgendwie mitten in der Friedrichstraße. Ich habe seine Schulden tatsächlich bezahlt, weil der einfach sich aus dem Staub gemacht hat. Das berührt mich immer noch sehr. Der Geschäftsführer von der Druckerei kam dann, es muss 2009 oder 10 gewesen sein, ich habe 2 Jahre diese alten Schulden abbezahlt. Der kam dann wirklich mit seinem Auto, mit seinen tollen Auto angefahren. Älter Herr meinte, Frau Feldhusen, es ist das erste Mal, dass ich das erlebe, dass jemand so verbindlich und einfach so nah ist und nicht einfach sagt, ist doch nicht mein Bier nach mir die Sinn, sondern versucht und das eben auch getan hat, auf Heller und Pfennig zurückzuzahlen, weil ich habe schon Schaden genommen. Ich meine, es hat natürlich alles Grenzen, aber das bleibt auch bis heute und ich denke, ich habe es zu dem Zeitpunkt so gut bewältigt, wie ich es konnte und war so berührbar und so menschlich und so fair, wie es die Situation auch gegeben hat, hergegeben hat. Ja.
Und wie konntest du auch menschlich mit dir sein, also dir auch selbst dann mit, also wohlwollend blicken und sagen, ich habe mein Bestes gegeben und wirklich auch loslassen und dich dann auf das Neue wieder einlassen?
Das war tatsächlich durch die Schwangerschaft auch ein Punkt, da war ich in einem Strudel drin. Vieles hat die Intuition gemacht, würde ich sagen. Ja. Die Intuition, die mein Herz hat eher sprechen lassen, als noch der Verstand sich eingeschaltet hat. Ich habe einfach die Dinge erledigt, ganz klar, die es noch zu erledigen gab. Da war ich einfach hochgradig verbindlich, bin es noch, bin auch ein großer Freund davon. Ich habe kommuniziert, so gut es ging, wenn etwas sich verzögert hat oder ich etwas gebraucht habe, versucht, dass alle Stränge, die in meine Richtung liefen, irgendwie einigermaßen immer wieder entfleddert und sortiert worden sind von mir. Und habe parallel aber ganz doll gespürt, okay, jetzt werde ich Mutter und ja, ich will unbedingt wieder mein eigenes Ding machen. Unbedingt. Ich habe da ganz große Lust drauf und bin damals parallel in der Schwangerschaft schon auf Brautschau gegangen, habe geguckt, was für spannende Menschen gibt es in meinem Umfeld, wer macht jetzt gerade was, welche Themen interessieren mich, verschiedenste Businesspläne gestrickt und so weiter. Also irgendwie diese Energie des Schwangerseins war es, glaube ich, auch, die mir nochmal einen Boost verliehen hat, so ein Asterix-Zaubertrank.
Ja, kann ich total nachempfinden. Weil ich hatte das auch in der Zeit, als ich schwanger war, da ging es aber gar nicht darum, dass ich etwas kreieren wollte, sondern ich habe gespürt, dass ich irgendwie weicher mit mir und anderen geworden bin und vielmehr auch überhaupt ins Fühlen gegangen bin als ins Denken. Und dann liefen die Dinge irgendwie viel leichter, ohne dass ich irgendetwas bewusst gemacht habe, sondern das war einfach nur, also ist ja nicht nur, aber die Situation, dass ich schwanger war. Daher kann ich ungefähr nachempfinden, was das für eine Kraft und auch in einen auslösen kann, wenn da etwas in einem wächst und gedeihen darf und es in einem einfach sich komplett verändert.
Ja, absolut. Total.
Du bist ja jetzt nicht nur Unternehmerin, sondern auch Business Angel. Erzähl uns doch gerne, was das genau ist. Und vielleicht fällt dir auch irgendwie ein Unternehmen, ein Startup oder eine Person ein, wo du sagst, die hat mich sofort umgehauen von der Idee. Ich musste nicht darüber nachdenken. Ich wusste, die möchte ich unterstützen.
Also ich, genau, Business Angel, was ist das? Das klingt aber alles so toll, ist ja eh heute alles mit so super tollen Begriffen. Also als Business Angel bin ich unterwegs, sowohl auf der finanziellen Seite, dass ich als Seed-Investorin Seed eben der Samen mit kleinen Beträgen zwischen 20 und 100.000 Euro maximal Startups in der Wachstumsphase, in der beginnenden Phase unterstütze und gleichzeitig auch als Business Angel mit meinem Know-how. Also bei mir ist es vor allem das Company Building als Selbstunternehmerin, was gehört überhaupt dazu, um Strukturen zu schaffen, Businessplan zu schreiben. Es ist ganz oft, wie geht man denn überhaupt daran? Was muss da bedacht werden? Und dann sind meine Steckenpferde ja das Thema Marketing und Vertrieb. Und ich liebe Finanzen, man glaubt es kaum. Also das war ja, da bin ich ja irgendwie sowohl als auch. Ich finde Finanzpläne und Forecasts total kreativ und cool. Und wenn das dann matcht mit dem, was man als Produkt rausnehmen möchte und als Idee materialisiert, ja, ist das halt einfach der absolute Sechser im Lotto, weil dann hast du alles richtig gemacht. Und das alles auf diesen Peak zu bringen, das mache ich als Business Angel beratend mit den Menschen, mit denen ich arbeiten darf. Und Es gibt tatsächlich gar nicht den oder die, die mich total gehuckt hat. Ich glaube, es ist bei mir eher ein, wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite, ich bin jetzt auch gerade wieder in einigen Gesprächen, ich glaube, da wäre es jetzt auch, ja, da würde sich dann sich vielleicht auch jemand unfair behandelt fühlen, weil ich schätze die Menschen, mit denen ich arbeite, alle sehr, denn ich habe vorab ganz genau für mich auch geschaut, mit wem möchte ich meine Zeit verbringen. Und das kennst du ja auch sicherlich als Mutter auch selbst und als Businessfrau. Du hast ja deine größte Company, dein Kind, ja, wo du eine ganz begrenzte Zeit hast, überhaupt. Meine Tochter ist jetzt 11, jetzt werde ich auch langsam uncool und sitze immer Tür oben, ist immer mehr zu. Dann gibt es ja irgendwie auch die ganzen Business-Aspekte. Das heißt, das, was da noch an Zeit übrig bleibt, möchte ich nur mit Menschen verbringen, die sich selbst einigermaßen nah sind. Die sich zumindest auf den Weg gemacht haben, sich selbst kennenzulernen und dafür offen sind. Das ist mir deswegen so wichtig, das habe ich in der Vergangenheit oft erlebt und ich erlebe es leider oftmals, das heißt leider, so ist es eben, jeder geht seinen eigenen Weg. Ich erlebe es immer noch oft, dass Schatten-Camouflage-Kämpfe stattfinden im Miteinander, die meist daraus resultieren, dass eine oder beide überhaupt gar nicht ergründet haben, wer bin ich eigentlich, warum reagiere ich da so, wieso lebe ich da so im Mangel und muss das an meinem Angestellten oder an meinem Kollegen auslassen. Und auf diese Camouflage-Kämpfe, den Luxus gönne ich mir aus einfach absoluter Selbstliebe, in meinem Umfeld die Menschen sind alles so wunderbare Menschen, die da eine ganz große Offenheit besitzen oder sogar schon auf dem Weg sind oder selbst einen ganz großen inneren Reichtum mitbringen, weil sie das Business, was sie machen, wirklich aus ihrem Wesenskern heraus bilden und wissen, dass sie aber nicht das Business sind, sondern dass sie halt der Mensch sind, der dieses Tierchen kreiert und zum Fliegen bringt. Und das würde ich sagen, ist das Wichtige für mich am Business.
Das berührt mich gerade enorm, weil genau diese Tiefgründigkeit ist genau das, was ich auch in der Recherche so gespürt habe. Weil du hast bis jetzt noch nicht gesagt, welche Produkte dir wichtig sind. Man sieht, es geht dir gar nicht am Ende um ein Produkt, sondern eher um den Mensch, wo du dir sicher bist, dass das Produkt dadurch auch ein gutes sein wird, weil es irgendwie wieder entzieht, also weil die Wurzeln schon gut sind und somit klar ist, dass das, was aus diesen Wurzeln wachsen wird, auch aus einer Quelle kommt, die weiß, was sie möchte und somit eher dienlicher Natur ist. Ne?
Absolut. Absolut, Ruta. Und was auch ganz wichtig ist, ich werde oft gefragt, hast du einen bestimmten Approach, worin guckst du, wenn du halt investierst? Und ich weiß, und das ist auch völlig völlig in Ordnung, sowieso jeder macht das so, wie er es für richtig hält. Es gibt Investoren, die nur in die Fintech-Branche investieren oder in gewisse Produkte. Ich habe tatsächlich, es gibt einen Purpose bei mir und da bin ich sehr idealistisch unterwegs. Ich möchte, dass die Entscheider von morgen und von heute auf eine höchst menschliche Art und Weise ihr Business rulen und mit anderen Menschen sind. Deswegen, natürlich gibt es, auch das Produkt muss mich hucken. Ich muss natürlich, wenn ich Geld investiere, vor allen Dingen auch sehen, dass das Produkt skalieren kann, dass es erfolgsträchtig sein kann. Aber mich interessiert neben, und ganz ehrlich, ich bin auch ein materieller Mensch. Ich liebe es, Geld zu verdienen. Es macht mir großen Spaß. Und ich liebe es auch, sehr großzügig zu sein. Und irgendwann dahinter steht irgendwann eine Schnittung, ja, wo ich genau dieses Thema Human Being, Human Leadership und nicht nur Human Doing noch mehr supporten werde. Ja. Deswegen, die Führung, die Leader von morgen, die möchte ich enablen, dass sie erfolgreich sind mit ihren Produkten, was auch immer sie machen. Um dann wiederum das Ganze wachsen und gedeihen zu lassen, um dann wieder ein Vorbild zu sein in ihren eigenen Companies, wie behandle ich Menschen und zeigen, dass man nachhaltig immer noch erfolgreicher unterwegs sein kann und auch als Galionsfigur dann vor der Company steht und genau das propagiert und verkörpert.
Die Startup-Szene ist ja mehrheitlich homogen. Und Nico Luma, das ist einer der 100 wichtigsten Internetköpfe, hat in einem Artikel mal überspitzt geschrieben, dass Diversity in der Gründerszene daran gemessen wird, ob jemand an der WHU oder in St. Gallen beziehungsweise ein blaues oder weißes Hemd trägt. Das war 2019.
Wow.
Daher meine Frage, siehst du 2021 einen Unterschied? Und was braucht es, damit mehr Frauen, mehr Menschen mit Migrationsgeschichte, mit Behinderung oder anderen Merkmalen, Gründen und auch erfolgreich damit werden können?
Also erstmal, wow, was für ein Zitat. Das ist, ich muss einen ganz kleinen Halbsatz dazu sagen, um dem ein bisschen was entgegenzusetzen. Ich meine, diese ganzen Elite-Schmieden da draußen, da sind wir einfach durch komplett in der Zweiklassengesellschaft. Seit Jahren schon, wenn ich mit Freunden darüber spreche oder auch in meinem Unternehmen, wie ich Leute einstelle. Ich möchte diese Menschen überhaupt gar nicht ausgrenzen. Wenn sich bei mir aber jemand bewirbt mit einem super-duper Einsatzzeugnis und den allerbesten Geschichten und so weiter, sind mir diese Menschen oftmals, ehrlich gesagt, eher suspekt. Ja, natürlich muss eine Leistung ja, da muss ja auch eine Leistung dahinter stehen, aber jemand, und das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, das ist meine ganz, ganz eigene Erfahrung und Haltung. Es ist toll, wenn eine gute Leistung da ist. Das ist ein Know-how-Zertifikat. Aber das Know-why ist viel wichtiger für mich. Jemand, der vielleicht drinsteht, der ist irgendwie ein halbes Jahr Work and Travel da und da lang gereist, hat damit seinen Horizont erweitert. Ich finde, raus, er oder sie ist auch noch in irgendwelchen Ehrenämtern tätig. Und ansonsten musste er oder sie noch die Mutter pflegen, hat dabei noch das gemacht, das sind die Noten vielleicht nicht ganz so groß. Daran sieht man ja auch, wie ich sehe gerade einen Hund, Entschuldigung. Wie belastbar ist ein Mensch? Das ist für mich viel wichtiger als diese ganzen Elite-Schmiedegeschichten. Und ich glaube, für dieses Jahr, 2021, mehr denn je, nach dem Corona-Jahr, was wir alle hatten, wo wir alle so auf uns selbst geworfen sind, hoffe ich von ganzem Herzen, dass noch viel mehr Menschen wie du oder ich und andere, die sehr bewusst mit sich und ihrer Umwelt umgehen, Influencer sein konnten im Mindset. Und dass die Menschen durch die Zeit, in der sie auf sich selbst geworfen worden sind, in der viel weniger Zerstreuung stattgefunden hat, durch Business, draußen sein, Anerkennung durch Applaus und so weiter, Wunden in sich selbst geheilt haben, um einfach nicht mehr nur nach St. Gallen oder sonst wohin zu schauen, sondern auch Chancen zu geben. Ich wünsche mir das sehr, weil wir brauchen es. Und vielleicht noch ein kleiner Halbsatz, wo ich mir nicht so sicher bin. Ich glaube, dass diese Zeit das letzte Jahr auch viele von uns unsicher gemacht hat. Wenn sie vielleicht auch keinen guten Support hatten, das wünsche ich all jenen, die viele Selbstzweifel haben, dass sie die Zeit und den Mut hatten, sich dem zu widmen, um dann wiederum wie Phönix aus der Asche nach vorne zu gehen. Ja, und gerade wir Frauen, die oft das Gefühl haben, wir dürfen uns das nicht nehmen. Das darf ich jetzt aber nicht sagen. Ja, ganz ehrlich, es versteht niemand, also meistens leider wirklich niemand, der sagt, komm mal her, du, da hinten, du kriegst jetzt hier irgendwie eine Gehaltserhöhung und du kannst hier eins höher steigen auf der Karriereleiter. Man muss sich das schon nehmen, tatsächlich. Ein bisschen am Gras ab und zu.
Ich denke nämlich gerade darüber nach, also so wie ich jetzt groß geworden bin, ich hatte ja auch mal so den Wunsch, oh, WHU wäre total cool gewesen, war natürlich ganz, ganz, ganz weit weg von mir. Ich habe auch an einer privaten Hochschule studiert, das war aber mit auch viel Leid verbunden, also ich musste wirklich nebenbei arbeiten und so weiter, um mir das finanzieren zu können, aber diesen Stolz, den ich am Ende hatte, als ich meinen Abschluss in der Hand hielt, das kann mir keiner mehr nehmen. Und ich würde auch sagen, dass genau diese Erfahrung mich eigentlich bis heute noch trägt, zu sagen, und ich schaffe das, weil ich weiß, was alles möglich ist, unabhängig davon, was jetzt in meinem Umfeld möglich ist oder auch beim Haushalt mir an Möglichkeiten gegeben worden ist. Aber genau diese positiven Erfahrungen braucht es dann doch. Und dazu kam mir noch eine Idee mit, die Lebensläufe auch Raum zu geben für diese Erfahrungen, die du gesagt hast, die dir wichtig sind, ne? Das mit vielleicht mal im Ausland gewesen zu sein oder die Pflege der Eltern oder wem auch immer, was für andere Herausforderungen, Möglichkeiten und so weiter man genutzt hat, die dort so wenig gesehen werden. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Cousine, die hat jetzt, ich glaube, nicht so guten Abiturschnitt. Und die war total frustriert. Mein Leben ist vorbei. Ich werde keinen Job mehr finden. Und ich musste nur laut lachen, dachte, das wird später wirklich niemanden mehr interessieren. Aber in dem Moment denkt man natürlich, das ist das Allerwichtigste. Mhm. Vor allem, die ist so unglaublich engagiert, dass diese Note am Ende natürlich ein Eintritt ist, ob sie das, was sie wirklich studieren möchte, wenn es einen C gibt, möglich ist oder nicht möglich ist. Mhm. Deswegen gibt es bestimmte Hürden, die man dann überwinden muss. Aber es gibt einfach auch mehrere Wege. Vielleicht gibt es hier in Deutschland einen C, aber vielleicht gibt es den woanders nicht. Und sich dann auch zu trauen, zu sagen, dann studiere ich halt in den Niederlanden, mhm, und mache das in Englisch und dann gibt es keinen C. Und es ist möglich, aber man braucht, glaube ich, schon auch jemanden, der einem sagt, guck über deinen Horizont hinaus. Und es gibt oft mehrere Wege, als man glaubt und als man vielleicht bei seinen Klassenkameraden auch direkt sieht, die vielleicht den sogenannten geraden Weg gehen.
Ja, absolut. Ja, spannendes Beispiel. Viele Grüße an deine Cousine. Ich habe das zweitschlechteste Abi aus meinem Jahrgang gemacht. Mhm. Tatsächlich. Und ich habe heute nicht nur noch Albträume von der Abi-Prüfung. Aber ich habe tatsächlich auch in der Zeit meine Mutter gepflegt und bin einfach gar nicht in der Lage. Und ich denke, es hat vor allem damit zu tun, wenn du auf etwas wirklich Bock hast und du willst das schaffen, dann schaffst du es auch. Weil Energie folgt der Aufmerksamkeit. Dann, genau wie du es gerade gesagt hast, du gehst in den Niederlande, den unkonventionellen Weg, machst ein Jahr irgendwie soziale Arbeit. Es gibt ja so für verschiedenste Fachen unterschiedlichste Möglichkeiten, wie man das Package doch packt. Ich glaube aber auch, dass die Leute, wenn die sich dahinter bewerben und die haben die Extrameile auf sich genommen, sogar noch besser ankommen, weil dann gesagt wird, ach, das Abitur, gut, die Hälfte davon braucht man in dem Bereich gar nicht. Sie haben alles gegeben, um hier hinzukommen. Mhm. Das ignorieren wir. Also das wird sich, finde ich, super.
Ja. Ja, das stimmt. Ich habe gelesen gehabt, dass du mit einem Buch angefangen hast. Wie läuft dein Buchprojekt gerade? Würdest du deinen Titel mit uns teilen?
Ja, das ist ja lustig, dass du es heute gerade ansprichst. Ich habe heute gerade auch wieder mit meiner Mentorin gesprochen. Wir machen so ein Reverse Mentoring. Ich helfe ihr bei einer ganz bestimmten Sache und sie ist Autorin, mhm, und gibt mir halt so ein paar Kniffs und Tricks, wie ich mit meinem Buch weiter vorankomme. Dann bleibt natürlich auch ein wenig liegen zwischen all den Dingen, die ich zu tun habe. Mein Buch trägt den gleichen Namen wie mein Podcast, der jetzt im nächsten Monat on air geht. Das kann auch nach vorne losgehen. Und das, mhm, ist seit vielen Jahren mein absolutes Mantra, so lebe ich, eigentlich schon von Kindesbein an, weil ich diese denke, oh, der Abersager, was kann ja irgendwie ganz schlecht und was ist, wenn das? Und ja, es kann ja ganz irgendwie so sein, aber ich würde das so machen, da reagiere ich total energisch drauf. Ich bin überhaupt nicht naiv, aber ich glaube, so dieses Mantra, das kann auch nach vorne losgehen und sich dieser Energie einmal hinzugeben und zu gucken, was für Möglichkeiten es gibt. Und jetzt, also so ein bisschen auch wie jetzt bei deiner Cousine zu sehen, ja okay, das ist jetzt schlecht, das wird doch alles nichts, ich habe den kann den NC nicht erfüllen, oder das kann auch nach vorne losgehen, ich mache jetzt ein halbes Jahr das und dann gehe ich da volle Kraft voraus. Nein, es wird richtig geil, weil ich auf einem anderen, unkonventionellen Weg immer ganz andere Experiences gesammelt habe. Davon handelt mein Buch. Es gibt da eigene Geschichten, es gibt andere inspirierende Menschen, die ich mit abbilde und einfach auch diverse Techniken, um zu sich selbst zu finden, wirklich klar zu sein, zu schauen, wie ich in Visualisierung reingehe, Visionstraining, um die Kraftressourcen auch voll auszuschöpfen für das, was eben nach vorne losgehen soll. Genau.
Ach schön, das klingt für mich so nach einer Verbindung aus Mut, Hoffnung und Optimismus.
Ja, total.
Wenn ich dein Podcast höre.
Absolut.
Erzähl uns mehr von deinem Podcast.
Ja, gerne. Also du sagst es gerade, wenn Mut, Hoffnung und Optimismus bei dir ankommen, dann scheint es gerade zumindest auch richtig in deine Richtung gegeben zu haben. Weil darum geht es total. Und in meinem Podcast geht es darum, dass ich Menschen zeige, die mit beiden Beinen auf diesem Planeten Erde stehen. Und zwar sehr solide. Und zwar mit dem einen Bein im Business oder im Erfolg, was auch immer das bedeutet. Es muss nicht nur materiell sein. Und mit dem anderen Bein im Bewusstsein. Also bin ich. Mich interessieren Persönlichkeiten. Ich sage das ja vorhin schon, suche ich auch meine Gegenüber im Business, auch in Freundschaften aus. Ich interviewe Personen, Persönlichkeiten und zeige Mutmacher und Mutmacherinnen, die einfach völlig fast forward sind und auch gleichzeitig ihre Verletzlichkeit zulassen, die nicht nur ihre Ups erzählen bei mir im Podcast, sondern auch über ihre Downs sprechen. Die sagen, hey, nach außen schiller ich total, aber übrigens vor 2 Jahren bin ich kollabiert und war im Burnout und da ging es mir gar nicht gut. Aber das war der Moment, der Changer, weil, denn was ich oft vermisse, auch wenn ich selbst interviewt werde oder erzählen darf, wer ich bin, da kommt ganz oft dieses, wow, du bist ja so toll, was machst du da alles? Und dann habe ich immer schon so einen eigenen Impuls, der sofort sagt, vielen Dank von Herzen, aber übrigens, ich ist nicht immer alles so schillernd. Ich bin auch mit dem Kopf auf der Tischplatte und habe Selbstzweifel oder sitze im Kleiderschrank oder ich hatte auch schon einen Burnout beispielsweise. Das ist alles ein Preis, den wir bezahlen. Und ich möchte Mutmacher zeigen, die beide Seiten zeigen und mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Für die Erfolg mehr ist als nur Haus, Auto, Pferd, irgendwas, sondern für sich selbst gut zu sorgen. Ja, und die Inspiration geben natürlich ihr Lifehacks. Lifehacks im Persönlichkeitsbereich als auch im Businessbereich.
Was sind deine Lifehacks?
Was sind meine Lifehacks? Auf jeden Fall wirklich eine extrem disziplinierte Form von Selbstfürsorge und Selbstliebe tatsächlich.
Wie sieht das ganz konkret aus?
Ja, also definitiv. Zum Beispiel jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, meditiere ich. Meditiere jeden Abend, weil ich weiß, das ist mein Reinigungsprogramm für mich. Ich habe am Tag viel erlebt. Manchmal habe ich 10 Meetings und muss von einem ins nächste oder es passiert im persönlichen, privaten Bereich, meine Tochter irgendwas, ich bin traurig, fröhlich. Und dann wuschen wir so durch unser Leben und abends ist immer meine Zeit, dann meditiere ich und da sehe ich all diese Punkte, die man, ich vermute mal, dass du auch meditierst, so wie ich dich...
Ja, meine Zeit.
Ja. Dann muss ich es dir gar nicht erzählen, du weißt es selbst. Für die, die nicht meditieren, vielleicht einmal gesagt, da geht es nicht darum, in jeden Gedanken reinzugehen, sondern zu sehen, was da ist, ohne sich zu sehr für den Gedanken oder das Gefühl zu interessieren, wie Schäfchenwolken am Himmel, die du einfach vorbeiziehen lässt. Und ich kann es einfach nur empfehlen, weil es eine dermaßen klärende Wirkung hat. Und wie kaputt man auch immer ist, dann fühle ich mich zumindest hinterher um einiges leichter und aufgeräumter. Das ist eine meiner Hygienemaßnahmen. Ich journal viel, zum Beispiel fernab von meiner Business-Kalender, die alle digital stattfinden, schreibe ich mir jede Woche am Wochenende vor der nächsten Woche eine Videoliste, wo ich einfach alles reinschreibe, genau gucke, habe ich da gut für mich als meine eigene Managerin gesorgt und oft steht montags schon keine weiteren Termine an, weil ich mir so geneigt habe in der Vergangenheit, mir viel zu viel aufzuladen. Das mache ich regelmäßig und tatsächlich, ich weiß ja, dass Sport mir gut tut. Ich bin ein Kopfmensch im Business. Es geht um schnelle Entscheidungen, Struktur, Analyse. Entweder jogge ich morgens hier durch meinen Wald, gehe rein und ich mache Yoga. Und tatsächlich gerade meine Yoga-Lehrerin-Ausbildung, wo ich mich total drüber...
Ach, cool.
Nur für mich selbst. Ich habe da gar keinen... Ja. Ich mache seit 20 Jahren und diese Verlinkung aus Atmung, Körper und Mind ist einfach eine meiner absoluten Healing Points. Hey, und
kannst noch du noch eine Gemeinsamkeit, die wir haben? Ich mache auch gerade meine Yoga-Lehre aus.
Yeah, und wir machen aber drüber sprechen auf jeden Fall, bin ich gespannt.
Ja.
Na und guter halt einfach wirklich gutes Essen auch.
Mhm.
Wirklich gutes Essen. Also ich gucke halt, dass ich bewusst esse und mich gut ernähre. Ich habe auch gut ernähren, sind für mich übrigens auch Cheat Days. Ja, wenn ich irgendwie hier einen freien Abend habe, hey, dann gibt es eben mal die Pizza und das Glas Wein, hinterher noch die halbe Tafel Schokolade. Aber ich mache das ohne Reue, weil ich es mir einfach gönne, weil ich Bock drauf habe. Und dann gucke ich schon auch so ein bisschen Biohacker-mäßig, dass ich gut zu meinem Körper bin und mich einfach auch, ja, einfach von Kopf bis Fuß einfach selbst gut treate mit allem, was ich brauche.
Im Yoga heißt es ja so schön, ne? Body, Mind and Soul. Und das konnte man gerade bei dir so richtig schön hören. Body mit dem Sport, dann Mind mit der Meditation oder Soul mit der Meditation und Mind mit deinem Journaling und mit deinem Reflektieren. Das heißt, du hast es ja schon in dein Leben verinnerlicht und es hat genug Raum, um dass du auch eigentlich dich selbst für deinen Podcast interviewen könntest, dass du mit beiden Beinen auf dem Boden stehst.
Sehr schön, danke. Ja. Aber das scheinst du ja auch selbst zu kennen. Da würde ich mich auch freuen, wenn wir uns nachher noch unterhalten. Ich kann es einfach jedem empfehlen. Ich meine, das ist die erste und die letzte Liebe, die wir haben, sind wir selbst. Nicht auf der Reise von einem einen Entree zum nächsten gibt es unglaublich wundervolle und wunderschöne Menschen. Auch gar nicht zu philosophisch werden oder zu spirituell. Wenn wir auf uns selbst einfach gut blicken können und uns genau diese Zeiten nehmen, dann eröffnen sich ganz andere Räume und im Business bist du auch einfach ganz anders effizient. Wer da gerne auch ein bisschen tiefer forschen will, man kann da viel wissenschaftlich auch drüber lesen. Gerade das Thema Meditation, Gehirnströme, welche Hirnareale du auf einmal nutzt, wohingegen du vorher halt irgendwie in diesem kleinen, erdnussgroßen Bereich unterwegs bist. Meditation macht einfach auf der neurowissenschaftlichen Ebene extrem viel aus. Ich finde, ein guter Manager sollte einfach auch eine ausgewogene Meditationspraxis haben. Lege ich auch allen meinen Coaches ans Herz und übe das auch mit ihnen. Auch mit meinen Mitarbeitern, die vorbekommen. Ja.
Ja, total schön, dass du das sagst. Nochmal, was macht am Ende einen Menschen aus? Und vor allem in Verbindung dann mit anderen? Und wenn man erstmal bei sich selbst ist, und da ist ja Meditation tatsächlich eine schöne Methode, dass man dadurch auch wirklich besser zu anderen ist und effektiver im Business. Also nicht nur aus diesem spirituellen Aspekt des Fühlens her, sondern auch des schneller Denkens her, des Innovativseins her, leichter Entscheidungen zu fällen, gar nicht im Mangel zu denken, sondern eher, es kann auch nach vorne losgehen, Methode zu entwickeln. Und meditieren ist gar nicht so schwer, wie es klingt manchmal. Ne? Da reicht es schon, bewusst mit der Atmung und mit sich selbst zu arbeiten. Und vielleicht einfach nochmal für alle, probiert's einfach mal aus. Und dann kann man ja immer noch schauen, ob es was für einen ist oder nicht. Aber ich merke den Unterschied, wenn ich meditiere und wenn ich es nicht tue. An dem Tag merke ich das noch.
Ja, definitiv. Also ich bin komplett bei dir und noch ein kleines Schmankerl, wir wollen ja gerne ein bisschen influencen, damit die Meditation noch ein bisschen populärer wird. Es gibt ja so wahnsinnig viele Apps auch. Die heißen die Calm und so weiter. Was beim Meditieren natürlich noch ein toller Punkt ist, gerade für die, die auch gerne im Business erfolgreich sein wollen, du lernst das Thema Präsenz. Und ich meine, wie oft wird der zerstreute Geist krank. Ob es nun ein Burnout ist oder der Burnout kündigt sich ja vorab meist auch mit körperlichen Symptomen an, mit Migräne oder Magen und so weiter. Diese Präsenz und wirklich den Moment, in dem du an etwas arbeitest oder mit jemandem bist, diesem gegenüber deine volle, ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken, entfaltet eine ganz andere Kraft am Gegenüber, aber auch für das Projekt, als wenn du jetzt schon dabei bist, irgendwie 1000 andere Dinge zu machen. Das ist ja auch das Meditieren. Du bist und bleibst in deinem Seinszustand. Du weißt, es gibt das alles und du wirst dich dem widmen, sobald Kronos und Kairos der richtige Zeitpunkt dazu da ist. Es klingt jetzt für einige erstmal wie, Gott, aber ich muss doch 1000 Sachen auf einmal machen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, weil ich war oft als konfuser Geist in meinen Anfang 20ern unterwegs. Es wird so viel schneller und effizienter, wenn dieses aufgeräumte Sein und Präsentsein da ist, als Anforderung. Einfach mal 30 Tage testen. 30 Tage braucht man das System, um etwas Neues auch in den neurologischen Spuren zu verankern und zu überschreiben.
Ja, sehr schön. Ich habe ein paar Fragen.
Ja.
Da geht es wirklich nur darum, ganz schnell zu antworten, aus der Intuition heraus. Und dann können wir auch direkt mit den Abschlussfragen starten. Mhm. Gut. Destiny's Child oder TLC?
TLC.
Mhm. Perms oder Sneaker?
Oh, Sneaker.
Ah, Sushi oder Pizza?
Sushi.
Meer oder Berge?
Meer.
Was willst du direkt machen, sobald alles wieder möglich ist?
Oh, tanzen. Einfach tanzen mit mehreren Menschen. Einfach wirklich tanzen. Komplett Embodiment und outfahren, ja? Aus dem
Ausfahren. Da will man gleich mittanzen.
Ja.
Wann hast du zuletzt einen Tag lang überhaupt nichts gemacht?
Oh, ich glaube tatsächlich, das war irgendwann im Januar jetzt gerade. Mhm. Da ist ein Besuch, der eigentlich vorbeikommen wollte, nie vorbeigekommen. Und ich habe ganz bewusst gesagt, ich habe allen anderen abgesagt, ich war komplett out of order und ich sage keinem Bescheid, dass das nicht stattgefunden hat. Ich bin einfach unerwartbar für mich und der Kühlschrank ist doch voll genug. Das war so ein Cheat Day übrigens, wo ich so genüsslich Pizza, Netflix, nichts, einfach nur so rumgedödelt habe und dachte so, ja geil.
Ja, schön. Der Januar ist auch, finde ich, so der perfekte Monat, um genau sowas mal sich zu erlauben. Nicht, dass alle anderen Monate nicht auch, aber ich finde so, wenn die Sonne scheint, fällt es einem schwerer, als wenn es draußen sowieso dunkel ist und man weiß, man verpasst nichts.
Ja.
Bei welchem Lied möchtest du direkt lostanzen?
Bei welchem Lied möchte ich direkt? Ich liebe Happy von Pharrell Williams.
Ja.
Finde ich richtig geil. Ja, und da tanze ich ehrlich gesagt auch jedes Mal einfach drauf los, weil es einfach so unfassbar, dass einfach zwischen den Zeilen einfach da ist Action los. Genau, super. Ja, macht mir nachher erstmal an jetzt, da bin ich inspiriert. Unsere Aufnahme hier.
Wie sieht dein perfektes Frühstück aus?
Mein perfektes Frühstück ist jetzt total boring wahrscheinlich, weil ich es direkt so unterbeten kann. Das ist Kokosjoghurt, so ein geiles Alles-Durcher-Müsli, immer eine Orange. Ich liebe Orangen. Mhm. Und dann einfach nur Milch drüber und Blaubeeren. Das ist mein perfektes Frühstück. Mhm. Und ein starker Kaffee mit Hafermilch. Auch cool.
Mhm. Bist du vegan?
Vegetarisch lebe ich und vorwiegend vegan, aber auf Käse kann ich nicht verzichten. Da hat die vegane Welt noch nicht ganz so viel Cooles zu bieten. Aber ich versuche es, auf Milchprodukte zu verzichten.
Was sind deine Guilty Pleasure?
Also meine Guilty Pleasure, würde ich sagen, ist auf jeden Fall meine Schokolade. Ganz ehrlich, seit ich klein bin, esse ich tatsächlich jeden Abend eine halbe Tafel Schokolade. Das ist kein Witz. Und in der Weihnachts- und Osterzeit, wenn es Schokoladen und ehrlich gesagt sogar doppelt tranchierte leckere Schokolade in Hohlfigurenform gibt, bin ich süchtig nach. Bin ich total, bin ich richtig gut. Mhm. Da verzichte ich nicht ganz gleich, auch welche Leute sagen Zucker oder wie jetzt bist du über 40, musst du aufpassen. Nö, finde ich nicht. Es tut mir gut, mein Körper ist auch viel gut. Das mache ich einfach. Ja.
Ja, sehr schön. Womit hast du dich mittlerweile abgefunden, mit dem du lange gehadert hast?
Mit dem ich lange gehadert habe. Ich glaube, dass ich oftmals auch ein sehr selbstkritischer Mensch bin. Das war nicht eine Zeit lang, gab es auch Zeiten, wo ich das uncool fand, weil ich habe andere viel selbstsicherer immer wahrgenommen. Also Eigenwahrnehmung ist ja eh so ein Ding. Und dass ich dadurch dann manchmal auch eine Spur länger, obwohl ich sonst schnell bin für Entscheidungen brauche. Und damit habe ich mich mittlerweile abgefunden, weil ich merke, es hat mir nie schlecht getan, sondern es war gut und ich bin einfach bei mir. Ich bin meine beste Freundin und insofern, wenn die mal eine Runde länger braucht, um zu verarbeiten, dann ist es völlig okay.
Mhm.
Ja.
Mhm. Welche drei Tipps, berührend auf deine eigene Erfahrung, gibst du deiner Tochter mit oder würdest du deiner Tochter mitgeben?
Meiner Tochter gebe ich auf jeden Fall mit, auf sich selbst zu hören und immer wieder hinzuhören, an welcher Stelle ihres Lebens sie gerade steht und welche Bedürfnisse sie hat, also wirklich ihre Bedürfnisse auch zu achten, gewahr zu sein, was sie selbst angeht. Nicht so sehr immer auf das zu hören und zu schauen, was andere denken, sowohl ein Urteil, ja, was auch eine Reaktion ist, oder schon etwas zu tun, um damit eine Reaktion auf meinem Gegenüber zu erhaschen, sondern wirklich darauf zu vertrauen, dass sie mit dem, was sie zu geben hat, mehr als genug und sogar ein Geschenk ist. So, das gebe ich als Tipp mit. Und absolutes Thema Achtsamkeit tatsächlich. Also eine gute Balance einfach auch zu finden. Ich meine, jetzt ist sie 11 und ist auch viel an ihrem Handy unterwegs. Und das finde ich auch richtig. Ich meine, wir schimpfen immer alle, aber damals, als der Gameboy in meiner Kindheit draußen war, hing ich auch nur da mit dem Joysticks. Das ist eben so. Und da muss ich mich auch in ihre Welt ein bisschen mit reindenken. Aber auch schon ganz klar zu machen, ey, Abi, du ganz ehrlich, zwischendurch kannst du deine Freunde auch treffen, du musst nicht FaceTime. Ja. Halt einfach einen guten Umgang damit zu kreieren, Punkt 2. Und das Dritte ist tatsächlich einfach auszuprobieren, neugierig zu sein, sich Fehler zu erlauben, das finde ich halt geil. Ja. Und darauf bin ich extrem stolz, sie ist super sweet und empathisch und lieb und achtet. Und sie ist auch einfach so eine Ronja-Räuber-Tochter, die machen ihr Ding, irgendwelche Sachen auf. Und ich applaudiere ihr und finde es halt einfach toll, wie sie sich kreativ entfaltet und lustig ist und Spaß daran hat. Eine Leichtigkeit sich immer noch bewahrt.
Ja.
Ja.
Ja. Sehr schön. Das klingt nach einer Kindheit da außerhalb von Berlin mit dem Pferd und der Leichtigkeit, die schon fast beneidenswert ist, so groß zu werden und einfach mal auszuprobieren und sein zu dürfen. Dankeschön.
Danke dir.
Und genau, die Abschlussfragen. Die erste: Wie stellst du dir die Arbeitswelt in 10 Jahren vor und wie würdest du sie dir wünschen?
In 10 Jahren stelle ich mir die Arbeitswelt ziemlich spannend vor. Ich meine, wenn ich mir gerade die kleine Z angucke, die nach vorne prescht und die ältere Riege aus Entscheidern, wir hatten das Thema vorhin schon kurz, die da kaum mehr Antworten zu findet oder auch gerade in der Transformationsphase ist. Ich stelle mir das als tatsächlich spannenden Crash auch in einigen Teilen vor, also sowohl Transformation, aber auch ganz schön crashy und crunchy. Und ich wünsche mir von Herzen, dass die Arbeitswelt in 10 Jahren so gestrickt ist, dass wir Business und aber auch uns privat und das, was uns als Menschen ausmacht, früher vereinen. Denn jetzt in den letzten Jahren in Persönlichkeits- und Management-Seminaren treffe ich oft auf Menschen, die sind 60 Jahre alt oder älter und die sagen, boah, ich habe 50 Jahre meines Lebens wie ein Lemming in meiner Uniform, auf meinem Forschungsposten gelebt. Ich habe gar nichts mitbekommen von meinem Privatleben. Wer bin ich eigentlich? Ich wünsche mir, dass die Persönlichkeitsentwicklung und das Company Building Hand in Hand gehen können. Und das wünsche ich mir, dass es ein Status quo ist in 10 Jahren.
Und glaubst du, dass das auch realistisch ist? Also siehst du schon, dass der Trend auch in diese Richtung geht?
Ja, also ich meine, wir hatten vorne auch das Gespräch, auch das, was du in die Welt bringst und was du auch vorhast. Wenn es mehr Menschen gibt, die das Thema Human Leadership als in Person, Natura, Influencen draußen. Und ich glaube, wenn ich Freunden in Konzernen zuhöre, da wird das Thema auch mehr und mehr gelebt. Natürlich sind die ganzen Skandinavier uns mal wieder meterweit voraus. Ich glaube tatsächlich, es ist realistisch. Und ich meine, du und ich, wir tun doch alles dafür, dass es in die Richtung geht. Und dass beides möglich ist. Dass wir nicht nur entweder Erfolgsmensch sind oder Hausmütterchen oder Hausmann am Herz, sondern dass klar ist, dass da eine Ruta ist und eine Vian und die leben echt das Leben in vollen Zügen und gleichzeitig leben die aber auch das Business in vollen Zügen und können auch mal sagen, wenn es ihnen nicht gut geht, und dann springen andere ein und können ohne Missgunst mal eben eine Lücke ausfüllen oder umgekehrt. Ja.
Ja. Ja. Da freue ich mich jetzt schon auf 2031.
Ja.
Weil ich weiß noch genau, dass du vor 15 Jahren dachte, oder vor 10 Jahren ehrlich gesagt, dachte ich mir immer, ach, man muss sich entscheiden, ob Beruf oder Familie, beides miteinander geht nicht. Und habe tatsächlich eine Zeit lang gedacht, vielleicht ist es besser, keine Kinder zu bekommen, weil ich ja unbedingt Karriere machen möchte. Mhm. Und ich bin so froh, dass ich mich davon gelöst habe, weil es ist natürlich möglich und es ist machbar. Ich glaube, dass es nicht in allen Berufen noch so ideal vereinbar ist, aber ich bin auch ganz fest davon überzeugt, dass wir da hinkommen.
Ja.
Weil, glaube ich, wir Frauen oder auch die Männer und Väter das nicht mehr so einsehen, dass nur eine Person was machen darf, karrieretechnisch.
Ja.
Und selber dann mit 60 irgendwann sagen, ich kenne mein Kind gar nicht wirklich. Ja. Sondern auch eine echte Verbindung mit den eigenen Kindern haben dürfen. Mhm. Und auch für die, die keine Familie haben, die wollen vielleicht etwas anderes ausleben und nicht nur das eine oder das andere sein.
Absolut.
Ja,
ja, sehr, sehr schön. Bin ich komplett bei dir, sowohl als auch. Ja.
Wie sollen dich die Menschen in Erinnerung behalten?
Ich habe zum Jahreswechsel ein Lego Serious Play Workshop meiner Freundin Susanne Sitte gemacht und auch ein Theory, noch verschiedenste andere spannende Geschichten. Da gab es die Frage auch. Also ich glaube, ich würde mir Stand heute wünschen, ich beantworte die Frage jetzt ein bisschen anders als zum Jahreswechsel, dass man mich einfach als im Business hast du gefragt, ne? Im Business?
Nee.
Insgesamt?
Einfach so, ja.
Ja, du, dann würde ich sagen, als absoluter Menschenmensch, als Möglichmacherin, als achtsame Kennenlernerin, als Vorreiterin für das Gute und Berührbare, was aber die absolute Power eben genau dadurch entfaltet und dann auch wieder auf der materiellen Business-Seite fruchtet, als bunte Unternehmerin und bunte Freundin, die sehr, sehr facettenreich, also wir hatten vorhin das Thema sowohl als auch, ich glaube, als bunte sowohl als auch Frau.
Total schön, das könnte dein Buchtitel für dein zweites Buch sein.
Ja. Ja, sehr gut, welche merken, genau.
Die letzte Frage, welches Buch, Unternehmen oder welche Person würdest du gerne in meinem Podcast hören wollen? Ja.
Buch. Ich bin ein ganz großer Brené Brown Fan und ich meine, sie ist ja jetzt auch in den letzten Jahren total bekannt geworden, auch mit der To Lead und anderen Geschichten. Ich finde allerdings eins ihrer, ich glaube, es war, glaube ich, eins ihrer ersten Bücher, Die Gaben der Unvollkommenheit. Das finde ich total toll, weil ich meine, sie ist ja Schamforscherin und ist ja ganz mit dem Thema Verletzlichkeit, Leadership in TED-Talks megamäßig bekannt geworden. Und die Gaben der Unvollkommenheit, auch wenn dieses Cover von dem Buch mich erst abgeschreckt hat, weil es so cheesy, mädchenmäßig aussah, da sind im Grunde genommen ihre ganzen Essenzen drin aus ihrer Forschungsarbeit und super spannend komprimiert. Dieses Buch ist und war für mich Astronautennahrung. Über sich selbst und über tatsächlich auch darüber, über Grenzen zu gehen, sich selbst anzunehmen. Akzeptiere dich selbst und liebe das, was du bist, ist, glaube ich, sogar der Untertitel. Und dann natürlich auch Verletzlichkeit macht stark von ihr, finde ich super. Und was ich als Buchempfehlung, als Counterpart auf jeden Fall auch noch mit reingebe, ist Kurt Tepperwein. Das sind die geistigen Gesetze, da geht es ums Prinzip der Resonanz und darum, dass das, was wir selbst denken und fühlen und in unserem Innersten erschaffen, natürlich außen sich auch materialisiert und wir das anziehen. Und das klingt immer so fürchterlich esoterisch, ich möchte ein bisschen Werbung machen, denn die ganzen Spitzensportler da draußen machen doch im Grunde genommen nichts anderes, ob die Profifußballer sind oder, keine Ahnung, Superskispringer, Top-Manager. Die haben alle ihre Business- und Mind-Coaches an der Seite, die, wo sie vorher visualisieren, wie sie irgendwelche Tore schießen oder sonst was schaffen. Und die Zeit ist reif, das wirklich ins Business zu bringen, aber auch an jeden einzelnen Menschen, der sich und seine eigenen Grenzen ein bisschen austarieren möchte. Also die beiden, Kurt Tepperwein und Brené Brown, finde ich super cool. Und es gibt noch zig andere, aber auf die beiden beschränke ich mich jetzt gerade.
Ja, super, dankeschön. Ich habe auch angefangen mit Brené Brown, Dare to Lead, und wollte daraus eine Podcast-Folge machen. Ich bin aber bei jedem Satz hängen geblieben, dass es mir so schwer fiel, mich zu fokussieren, dass ich gesagt habe, nein, dieses Buch ist zum Lesen, aber es ist nicht zum Zusammenfassen, zumindest für mich nicht. Oder vielleicht war es einfach im Zeitpunkt das noch nicht. Deswegen freue ich mich jetzt mal, mit dem neuen Buch anzufangen. Vielleicht passt das ja auch eher. Ja. Mir gefällt der Titel schon mal, Die Gaben der Unvollkommenheit. Weil ich glaube, genau darum geht es am Ende. Das ist ja das Menschsein, dass wir alle unvollkommen sind und das aber anzunehmen und das in allen Kontexten. Das ist, ich finde, das ist wirklich eine Gabe.
Ja, absolut, total. Da bin ich gespannt, was du erzählst, wenn du es liest. Und wenn du nach einem Menschen fragst, den ich bei dir in der Show gerne sehen würde, ich meine, jemand wie Simon Sinek und Brené Brown, total super, aber die sind natürlich auch super schwer zu bekommen. Ich hab einen guten Freund, den müsste ich aber erstmal fragen, bevor ich jetzt hier so ganz groß seinen Namen sage, der in der Finanzwelt sehr, sehr erfolgreich unterwegs ist und die alte und die neue Welt gerade verbindet. Mhm. Ich sage den Namen jetzt einfach mal, das ist der Christian Hille. Er ist wirklich ein großartiger Mensch und auch ein Genius Mind, sehr, sehr smart, sehr intelligent. Und verkörpert für mich auch eben beide Welten. Das finde ich auch mal einen spannenden Gast, ja, im Podcast.
Das ist total witzig, dass du sagst, jemanden aus der Finanzwelt, weil damit verbinde ich aktuell noch wenig Menschlichkeit, so komisch es klingt. Daher wäre es natürlich super spannend, das beide mal miteinander zu verbinden und zu zeigen, dass es natürlich auch machbar ist.
Ja.
Natürlich. Also so selbstverständlich.
Ja.
Ja. Daher vielen, vielen Dank, liebe Vian, für dieses wunderschöne Gespräch. Ich wusste schon vorher, dass es ein Gespräch sein wird, das so leicht von der Hand gehen wird und mit ganz viel Tiefe und Liebe gefüttert sein wird. Und daher danke ich dir vom ganzen Herzen für dieses unglaublich schöne Gespräch. Ich wünsche noch einen sehr schönen Tag.
Ich danke dir und ich danke dir von ganzem Herzen. Es hat großen Spaß gemacht. Es waren auch einfach tolle Fragen und den Austausch setzen wir hoffentlich an anderer Stelle fort. Das würde mich sehr, sehr freuen. Vielen lieben Dank an dich, Gunther.
Willkommen zurück. Kam bei dir auch happy Gefühle auf bei dem Lied und dem Gespräch? Ist Via nicht eine tolle Frau, ein wunderbarer Mensch? Ich bin ein großer Fan von ihr. Sie hat mich total in ihren Bann gezogen mit ihrer klaren, sanften und kraftvollen Art. Ihre Definition von einem guten Unternehmerin klingt so simpel und ist zugleich treffend formuliert. Status quo zu hinterfragen und Wege zu finden, eine bessere oder passendere Lösung zu finden. Das hallt immer noch in mir nach. Wie oft hinterfragst du deinen Status quo? Warum machst du das, was du machst? Oder warum so? Gibt es auch einen anderen Weg? Ich glaube, dass diese Frage auch für NichtunternehmerInnen wertvoll sind. Vor einigen Monaten habe ich mir dieselben Fragen gestellt und ich hinterfrage ganz klar, wie in Teilen die Arbeitswelt aussieht. Wie viele Menschen kennst du, die unglücklich sind mit ihrem Beruf, ihrer Führungskraft oder der Unternehmenskultur, vielleicht sogar krank werden und ihren Unmut mit nach Hause nehmen? Ich habe eine klare Vision. Ich möchte, dass alle Menschen montags mit Freude zur Arbeit gehen. Und niemand mehr aufgrund der Arbeit krank wird. Im Gegenteil, ich stelle mir eine Arbeitswelt vor, die zum Wachsen, Lernen und Glücklichsein einlädt. Das mache ich mit meinem Unternehmen Imnet. Imnet ist Tigrinya, meine Muttersprache aus Eritrea, und bedeutet Vertrauen. weil ich bin fest davon überzeugt, dass Vertrauen in einen selbst und in andere genau dazu führen kann. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, schau doch gerne auf imnet-vertrauen.com nach. Ich freue mich auf dich. Ich bin so unglaublich dankbar, dass ich den Podcast vor fast einem Jahr gestartet habe, denn dadurch habe ich das Vergnügen, so inspirierende Menschen wie unter anderem Vian kennenzulernen. Sie ermutigen mich, geben mir Kraft und zeigen mir, ich bin nicht allein. Ich hoffe, dass dies auch bei dir ausgelöst wird. Wir sind mehr, als du denkst. Das könnte tatsächlich eine Bewegung werden. Wir kreieren uns alle eine Arbeitswelt, die uns gut tut und uns über uns hinaus wachsen lässt, in der wir uns sicher fühlen und anderen das gleiche Gefühl geben. Mit Vertrauen, in Verantwortung und in Verbundenheit. Ich könnte den ganzen Tag darüber sprechen. Jetzt sage ich erstmal Danke. Danke für dein Ohr. Danke für deine Zeit. Und danke, dass du Teil dieser Community bist. Let's be the change we want to see in the world. Bis bald, deine Uta.